Ausnahmsweise nicht Ladies First.
Erster FC Köln. Der Podcast.
Und es kommt ein neues Spiel. Der Nummer 27, Rea Über.
Tag und hallo. Herzlich willkommen beim offiziellen Podcast des ersten FC Köln. Nach drei Sonderfolgen, die ihr zuletzt gehört habt, blicken wir wieder auf die kommende Saison und starten durch mit neuen Gästen und heute mit einer Gästin, die trotz ihres jungen Alters schon relativ viel zu erzählen hat, wie ich vermute. Sie lächelt schon, aber bevor wir starten, bevor ich dich begrüße, spielen wir noch das Podcaster-Bingo, denn wenn ihr Bock habt, freuen wir uns als erste FC Köln, wenn ihr abonniert und die Glocke aktiviert bei eurem Streamingdienst des Vertrauens. Das hilft euch, dass ihr natürlich immer auf dem neuesten Stand der Dinge seid und keine Folge verpasst und wir, dass wir hier im Streaming weiter durchstarten. Und wir freuen uns über jedes Abo und jeden Kommentar. Das zu den Formalitäten, jetzt weg vom Algorithmus und hin zu den Menschen. Wir haben es gerade im Intro gehört, unsere Nummer 27 Star. Lena Übach, schön, dass du da bist. Hi.
Hi Nico und danke für das tolle Intro. Hat mich sehr überzeugt.
Ich habe auch ein kleines Tränchen in deinem Auge gesehen, oder?
Ja, ich glaube, war ganz gut, dass der Algorithmus doch noch kam, weil der Puls kurz hochgegangen ist. Ich konnte mich, glaube ich, kurz sammeln. Deswegen freue ich mich jetzt sehr, hier zu sein.
Du kennst unseren Podcast. Du weißt möglicherweise, wie wir starten. Deswegen gar nicht lang schnacken. Ab geht's.
Die Startelf.
Lena oder Lena Sophie?
Auf jeden Fall Lena.
Lena oder Übi?
Oh, schwierig. Ich glaube, im Alltag Lena, auf dem Platz sehr gerne Übi von den Mitspielerinnen vor allem.
Liegt das daran, dass es oft eine andere Lena gibt oder wie kommt das zustande?
Ja, früher gab es viele Lenas immer. Beim FC kam es dann doch nicht dazu. Es fing tatsächlich mit Mandy Islacker letzte Saison an, dass sie mich Übi genannt hat, hat sich tatsächlich durchgesetzt, etabliert, auch nach Mandys Abgang, dass der Name geblieben ist. Kamen ja dann noch ein paar Namen dazu mit Coach Übach, Coach Übi, Coach UE, Coach Ü. Also ich glaube, so viele Spitznamen hatte ich mein ganzes Leben nicht. Aber im Alltag gerne Lena.
Ich finde, viele Spitznamen sprechen immer für ein gutes Gefüge innerhalb eines Teams oder innerhalb eines Freundeskreises. Machen wir weiter mit unserer Startelf. Abstauber zum 1:0 oder der Traumvolley Tor des Monats zum 5:1?
Grätsche. Also tatsächlich auch vielleicht auf meine Karriere rückblickend ist es, glaube ich, die Grätsche. Ungeiler Zweikampf. Oder ich habe ein Flugkopfballtor in meinem Leben gemacht, wo ich die Spielerin mitgenommen habe, die Gegenspielerin. Ich glaube, das war mein coolstes Tor, was mir in Erinnerung geblieben ist. Die anderen beiden, also Abstauber, ist nicht meins. Und der Volley ist technisch vielleicht auch nicht meins.
Wie kommt es denn dazu, dass du dann Offensivakteurin bist, wenn du so gerne Zweikämpfe führst? Und
ich habe in der Vergangenheit auch in der Jugend bei den Jungs viel auf der Verteidigerposition gespielt. Und ich glaube auch, dass auch auf der Außenbahn viel meine Schnelligkeit mit reingespielt hat, dass ich außen gespielt habe. Aber da sind ja auch viele Defensivaktionen, auch nach Ballverlusten, dass man nach hinten arbeiten muss, sollte und dann die ein oder andere Grätsche.
Sportfreunde Siegen oder Turbine Potsdam?
Turbine Potsdam.
Bayer Leverkusen oder 1. FC Köln?
1. FC Köln.
Trainerin oder Spielerin?
Boah, ich glaube vor allem im Blick auf die Zukunft definitiv die Trainerposition und glaube auch, dass ich da viel Potenzial habe und wahrscheinlich und hoffentlich die erfolgreichere Karriere im Trainerin-Dasein vielleicht gehen kann, wenn es das wird.
Früher Vogel oder Nachteule?
Früher Vogel.
Wann klingelt so der Wecker? Hast du überhaupt einen Wecker?
Wenn ich keinen Wecker habe, ist es meistens 8 Uhr. Ich denke, das ist in der heutigen Gesellschaft wenn man ausschlafen kann, doch der frühe Vogel, aber definitiv keine Nachteule.
In meinen Augen definitiv früher Vogel. Nee. Wellness oder Karneval?
Karneval, dann Wellness.
Restaurant oder selbst gekocht?
Restaurant, ganz klar.
Strand oder Skiurlaub?
Strand.
Feinster Rasenplatz oder geschmeidiger Schreibtischstuhl?
Rasenplatz.
UEFA Euro oder Bundesliga gucken?
Bundesliga.
Verfolgst du denn die Heim-Europameisterschaft, die ja gerade parallel stattfindet, während wir sprechen?
Ja, auf jeden Fall.
Der Männer, muss man dazu sagen.
Ja, der Männer. Super viel Euphorie. Ich gucke auch da alle Spiele. Ich glaube schon, dass mich die Bundesliga einfach ja noch mal mehr interessiert, weil man natürlich auch viel mehr Spieler kennt, vielleicht auch mehr den Konkurrenzkampf vergleichen kann oder auch die Spieler ansehen kann. Deswegen gucke ich gerne die Euro grad, freue mich aber auch, wenn die zweite Bundesliga der Männer wieder losgeht, weil ich glaube, da sind ganz viele spannende Partien dabei.
Ich habe jetzt noch erst einen Fakt gehört gestern. 10 Ausrichterstadien gibt's ja hier in Deutschland bei der Euro 24. 5 davon, sprich die Hälfte, sind Zweitligastadien. Spricht für eine wirklich besondere Zweitliga-Konstellation nächste Saison.
Ja, definitiv. Ich kann mir vorstellen, dass einige der Erstligastadien vielleicht nicht die Lizenz für die Euro-Spiele bekommen hätten. Ich glaube, da sind viele großartige Stadien mit großartigen Fangemeinschaften hinter, mit großen Clubs. Deswegen freue ich mich extrem auf die neue Saison.
Generell, klar, ich habe mich ein bisschen mit dir auseinandergesetzt die letzten Tage. Du wirkst sehr medienaffin, hast auch schon in jungen Jahren Interviews gegeben. Beachtlich, wie ich finde, schon so jung, so gut sprechen zu können. Und während ich jetzt die Euro geschaut habe und gestern Abend dann auch das Spiel um 21 Uhr, habe ich mich gefragt, könnte Lena Übach da irgendwann auch an so einem Tresen stehen als Expertin, als Co-Kommentatorin, als sogar vielleicht Hauptkommentatorin und so ein Fußballspiel begleiten? Würdest du es zutrauen?
Ich glaube, zutrauen ja. Ob ich es möchte, weiß ich gar nicht. Ich habe kein Problem damit, vor der Kamera was zu machen, schreie aber auch nicht hier, wenn die Aufträge dafür kommen. Deswegen, ob ich da irgendwann mal stehen werde, mag ich gar nicht beantworten aktuell.
Wie war denn heute dein Puls vor der Aufnahme?
Der war gut, bis du das Intro abgespielt hast.
Da ist er wirklich kurz hochgegangen.
Ja.
Ja, aber das ist doch genau richtig. Ist ja vor einem Fußballspiel nicht anders, oder bist du da kalt wie ein Hund?
Ich würde, glaube ich, sagen, dass im Gegensatz zu anderen Spielern doch sehr ruhig bleibe. Klar, die ersten Spiele, die man in der Bundesliga in einem jungen Alter mit 16, 17 gemacht haben, war, glaube ich, noch viel mehr Nervosität immer dabei. Das hat sich aber schnell bei mir gelegt, weil ich einfach mich immer mega gefreut habe und alles drumherum gut ausschalten konnte.
Stichwort gefreut. Dein erstes DFB-Junioren-Nationalspiel, Juniorinnen muss man wahrscheinlich sagen, Nationalspiel. Da warst du noch nicht so kühl, wie du heute den Anschein machst. Es gibt ein Interview. Ich weiß nicht genau, wie alt du bist. Ich schätze, ja, da müsstest du dann ja so 15, 16 gewesen sein.
U-Nazu? Ja. Ja, ich glaube 14, 15, was war U15 Junioren? Ja, 15, glaube ich, war ich.
Sollen wir mal gemeinschaftlich in dein Interview reinhören?
Habe ich vom DFB eins ausgegeben?
Nee, das war von
Fortuna Freudenberg.
Genau.
Oh, ja.
Von deinem Heimatverein. Daneben sitzt noch deine Schwester, Merle.
Oh, das ist schön. Ja. Mhm.
Lass uns doch mal reinhören in einen kleinen Ausschnitt des Interviews.
Als es dann zum Aufwärmen ging, war man schon sehr aufgeregt, weil es dort immer voller wurde. Aber das hat sich dann in der Zeit gelegt, weil es halt Fußballspielen ist, genau wie überall anders. Und dann ging es halt wieder in die Kabine rein, dann wurde das Trikot angezogen. Dann wurde es wieder ganz schön, da wurde man schon wieder ganz schön nervös. Und dann haben wir halt auch unsere Präsentationsjacken angezogen und dann sind wir halt auch eingelaufen. Und da, wo man dann in dem Tunnel stand und Einlaufkinder in der Hand hatte, dann wurde man schon richtig aufgeregt und da war ich auch schon ziemlich am Zittern. Und als man dann einlief, dann hat sich das wieder gelegt und dann war wieder ein Höhepunkt, als man vorne stand und Nationalhymne gesungen hat. Da hat man auch Gänsehaut bekommen und dann aber, wo der Anpfiff war, dann war einfach nur Fußballspielen und alles wie immer.
Lang her.
Fußballspielen und alles wie immer. Wann warst du das letzte Mal so nervös, dass du gezittert hast wie vor diesem Spiel?
Boah, ich kann mich tatsächlich an keinen Moment erinnern. Ich glaube, das war natürlich auch was ganz Besonderes, als junge Spielerin das erste Mal für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Meine Familie war auch vor Ort in Österreich. Ja, und dann, wie gesagt, das erste Mal die Hymne auf dem Platz zu hören, den Adler auf der Brust zu tragen, war, glaube ich, ein ganz besonderer Moment. Da jetzt irgendein Moment in meiner Karriere rauszupicken, wo das nochmal so extrem war, fällt mir tatsächlich keiner ein.
Wie sieht's aus außerhalb der Karriere? Wann bist du richtig nervös?
Ja, eigentlich bin ich ein sehr gelassener Mensch. Ich glaube, dadurch, dass ich auch ein sehr positiver, optimistischer Mensch bin, packt mich die Nervosität doch sehr selten.
Vielleicht muss man es auch anders formulieren. Nervosität ist ja dann auch so negativ konnotiert. ich bin auch aufgeregt regelmäßig und versuche mir dann aber immer zu sagen, mein Körper macht sich gerade einfach nur bereit. Das ist wie damals dann vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber wie vor einem Sprint, wenn ich einen Bison fangen wollte als Urmensch, dann macht sich ja mein Körper, fährt ja den Puls hoch, damit ich lossprinten kann. Und so ist ja von einer Podcast-Aufnahme oder wenn du auf der Bühne bist, nichts anderes. Wann bist du aufgeregt? Vielleicht kriege ich da was aus dir raus.
Ja, ich glaube schon, dass es Momente gibt, wie auch jetzt die Podcast-Aufnahme, aber ich kriege mich da relativ schnell immer gesammelt, weil ich glaube, dass wenn man einfach bei sich bleibt und sich ja nicht verstellt oder es probiert, also nicht probiert, sich zu verstellen, dass es immer gut klappt. Wenn es nicht gut klappen sollte und man nicht gut ankommt, dann ist es so, aber dann ist man bei sich geblieben. Deswegen ist Nervosität klar, war jetzt auch nochmal zuletzt mit meinem Karriereende und der neuen Stelle, hat natürlich auch was mit einem gemacht, aber es war wirklich eine positive Nervosität, weil man sich extrem darauf freut, was kommt. Deswegen, wenn man es positiv aufschreibt, bin ich das ein oder andere Mal doch vielleicht nervös.
Über dein Karriereende und auch jetzt die Zeit danach sprechen wir auf jeden Fall heute auch noch ausführlich. Vielleicht fangen wir mal chronologisch an am Anfang. Du bist geboren in Kirchen, das ist in der Nähe von Siegen. Und das stelle ich mir so ein bisschen ländlicher vor, zumindest ländlicher als hier in der Millionenstadt Köln. Bist du so ein klassisches Gummiplatz- oder Bolzplatzkind? Bist du auf dem Rasenplatz groß geworden, auf der Straße, im Garten vielleicht sogar bei der Oma? Wo hast du das erste Mal so gegen den Ball getreten?
Ja, also erstmal vielleicht zu Kirchensieg habe ich überhaupt gar keine Verbindung. Das steht tatsächlich nur in meinem Perso drin. Ich weiß auch nicht, warum meine Eltern in das Krankenhaus gefahren sind, weil wir zu dem Zeitpunkt schon in Freudenberg gelebt haben, gewohnt haben. Ich dementsprechend dort auch aufgewachsen bin. Deswegen Freudenberg als Heimat. Und da habe ich ja ganz klischeehaft angefangen, Fußball zu spielen, weil ich meinen großen Bruder habe, den Tim. Bin viel mit dem und auch den Freunden und den Nachbarn. Ich glaube, wir waren zu Höchstzeiten um die 15 Kinder bei uns in der Straße. Da ist man mit den Fahrrädern los. Ich bin froh, dass ich das so noch erlebt habe, zum Bolzplatz. Und ist dann wirklich, wenn die Straßenlaternen angegangen sind, nach Hause. Und habe dann auch mit 4 schon im Heimatverein angefangen, Fußball zu spielen auf dem Kunstrasen.
Ui, so früh schon Kunstrasen gehabt, richtig?
Ja, es war alles sehr weit bei uns schon.
Hast du aber auch noch Spiele auf der Asche erlebt?
Ja, bei den gegnerischen Mannschaften habe ich doch noch auf der Asche auch gespielt. Auch später, wo ich bei den Mädchen war, gab es einen Platz noch, kann ich mich dran erinnern, habe ich nämlich noch eine Narbe am Oberschenkel, auch noch auf Asche gespielt. Also das ein oder andere Spiel durfte ich noch in den Genuss von Ascheplatz kommen.
Was ist das Lena Übach-Gedächtniswetter? Brauchst du 10 Grad und Nieselregen für deine Grätschen?
Genau, und Naturrasen am besten, aber der Kunstrasen hält mich auch nicht davon ab.
Gehst trotzdem gerne runter. So, Stichwort Schule. Was warst du so für eine Schülerin? Sport als Lieblingsfach oder doch sehr aufmerksam in Mathe, Physik? Oder wie stellst du dich da ein?
Ja, auf jeden Fall Sport. Ist, glaube ich, sehr naheliegend und erfülle ich auch. Ich glaube, dadurch, dass ich auch viele Schulwechsel hatte, hatte man immer den Fokus auf den Fußball gelegt. Mir war es und auch natürlich auch meinen Eltern wichtig, dass ich in der Schule auch den Weg gehe. Deswegen ging ja auch damals mein Weg zu Leverkusen. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Anekdote, dass ich hier beim FC auch war damals und dann auch in Leverkusen war zur Saison 16-17 und mich dann für Leverkusen entschieden habe, weil in Leverkusen das Sportinternat auch schon Plätze für die Mädchen hatte. Und der schulische Weg natürlich in meinem Alter auch extrem wichtig war, aber auch kurz vielleicht erwähnt, dass wir da im Frauen- und Mädchenfußball jetzt beim FC ja auch die Plätze geschaffen haben und da, glaube ich, einen wichtigen Punkt gesetzt haben, dass auch die schulische Ausbildung wichtig hier ist.
Und die häufigen Schulwechsel waren aufgrund der Fußballkarriere, die immer nebenher lief? Oder warum hast du häufiger gewechselt?
Ja, genau. Ich bin mit 14 ja schon von zu Hause ausgezogen, bin aufs Sportinternat nach Kaiserau gezogen, hatte dann meinen ersten Schulwechsel und bin in Kamen zur Schule gegangen für 2 Jahre. Dann kam der Wechsel nach Leverkusen, hab dann nochmal die Schule gewechselt, bin in Leverkusen zur Schule gegangen und war dann da nochmal auch für 2 Jahre, um mein Abitur abzuschließen.
Und inwiefern hatte ich das geprägt? Also ich wollte immer im gleichen Umfeld bleiben und ich erinnere mich, dass bei mir mal in der Grundschule zur Debatte stand, ob ich vielleicht wechsle. Und ich von mir aus aber gesagt habe, trotz aller, ich nenne sie mal Schwierigkeiten, die ich da hatte, dass ich in dieser Schule, wo ich bisher war, immer meine besten Freunde einfach hatte. Das prägt einen, wenn man dann immer wieder aus bekannten Kreisen ja rausgerissen wird oder vielleicht auch selber die Entscheidung trifft?
Ja, ich glaube, da geht's vielen Sportlern so, dass man seine Freunde viel nur noch im Fußballkreis dann hat. Ich habe auch bis heute Spielerinnen als Freundinnen, die ich seit Jahren kenne, als Beispiel zum Beispiel auch Sophia Kleinherne genannt, mit der ich die 2 Jahre auf dem Internat verbracht habe. Da haben sich die Wege auch irgendwann getrennt, aber man hatte durch den Sport natürlich einen großen Bezugspunkt zueinander. Meistens hat man es dann auch nur geschafft, sich 2-mal in der Saison zu sehen, und das war bei den Spielen, wo man aufeinander getroffen ist. Aber trotzdem ist man regelmäßig in einem Austausch, und ich glaube, wenige Spielerinnen haben noch einen Freundeskreis nach Hause, weil die Wege einfach auch früh dann auseinandergegangen sind. Aber dafür lernt man ja immer wieder andere neue Menschen kennen, mit denen man wahrscheinlich auch mehr Gemeinsamkeiten dann hat.
Du bist nach 10 Jahren beim SV Fortuna Freudenberg in der Heimat dann erstmalig zu den Sportfreunden Siegen gewechselt. Ich nehme an, einfach schon mal ein größerer Schritt in auch einen größeren Verein, einen größeren Club. War das dann so die erste Entscheidung, okay, vielleicht opfere ich gewisse Dinge wie Schulfreundschaften, weil ich sehe im Fußball so viel Potenzial, dass ich mich so ein bisschen mehr nach dem Sport ausrichte?
Ja, das war zur Zeit, wo ich auf dem Internat war. Das Internat war auch so aufgebaut, dass ich unter der Woche im Internat trainiert habe. Wurde auch viel auf Athletik Wert gelegt. Habe da auch bei den Jungs trainiert und bin am Wochenende immer nach Hause gefahren. Also meine Mama ist jeden Freitag einmal von Freudenberg nach Kaisau 80 Kilometer hochgefahren, hat mich abgeholt, da ich freitags mit der Mannschaft in Freudenberg trainiere, am Wochenende mitspiele, und hat mich sonntagsabends wieder nach Kaisau hochgefahren. Das habe ich im ersten Jahr so gemacht, und im zweiten Jahr kam dann der Schritt zu Sportfreunde Siegen. Auch vielleicht kurz da erwähnt, dass Sportfreunde Siegen und Fortuna Freudenberg ja große Rivalitäten sind bei uns zu Hause. Aber die Verantwortlichen von Freudenberg da mir eher Zuspruch gegeben haben, weil sie gesehen haben, dass die Frauenmannschaft von Sportfreunde Siegen eine Liga höher war, in der Regionalliga. Deswegen bin ich den Schritt gegangen, um ja Fuß im Seniorenbereich zu fassen. Und dann kam ja auch schon wieder der Wechsel nach Leverkusen.
Du hast auch recht jung in der Regionalliga dann schon gespielt, sprich in der ersten Frauenmannschaft. Kannst du uns da nochmal ganz kurz abholen, warum ist dann zum Beispiel nicht früher der Wechsel zu Bayer Leverkusen, 1. FC Köln, zu einer Lizenzmannschaft erfolgt, sondern erstmal in Anführungsstrichen nur zu den Sportfreunden?
Ja, weil ich halt auf dem Internat war und mich da super wohl gefühlt habe. Und ich glaube, auch wenn man die Namen nennt wie Sophia Kleinherne, Sirke Nüsken, das Internat doch auch viele gute, gestandene Bundesligaspielerinnen hervorgebracht hat. Und ich auch von dem Konzept auch mit der Schule vor Ort sehr überzeugt war. Und natürlich ein Verein wie der 1. FC Köln oder Leverkusen die Konstellation so mit dem Internat natürlich nicht mitgemacht hätte. Deswegen der Schritt zu Sportfreunde Siegen, die dafür Verständnis hatten, dass ich nur als junge Spielerin da einmal die Woche mittrainiere und am Wochenende trotzdem meine 90 Minuten Spielzeit bekommen habe.
Inwiefern war das für dich eine aufregende Zeit, zum ersten Mal auch den Heimatverein zu verlassen? Also ich kann das auch nur wieder mit mir vergleichen, alles wahrscheinlich ein bisschen amateurhafter als bei dir, aber als ich das erste Mal auch nach etwa 10 Jahren meinen Heimatclub, meinen Jugendclub verlassen habe, war das schon eine Riesenentscheidung für mich, wo das damals, ja, das war die größte Entscheidung meines Lebens. Das war, ich verlasse meinen Verein. Ist das bei dir ähnlich ein Prozess gewesen, dann zu sagen, ich gehe jetzt hier weg und ja, werd einen Schritt erwachsener vielleicht sogar noch?
Ja, also ich weiß, wie weh mir der Moment tatsächlich damals getan hat. Ich war über 10 Jahre in dem Verein. Ich habe lange bei den Jungs gespielt. Ich kann mich noch dran erinnern. Und die Ballmülltonnen stehen bis heute da, wo drauf steht Flecker Jungs und die Lena. Das war unser Slogan damals. Ich glaube, auch eine mega Wertschätzung. Ich glaube, das haben wenige Mädels so in ihrem Jungsverein erleben dürfen. Also ich hatte da von allen Verantwortlichen und auch von meinen Mitspielern damals, es hat einfach mega viel Bock gemacht mit den Jungs, vor allem zu der Zeit. Ich war auch dann, als ich 2017 Europameister mit der U17 geworden bin, bin ich auch zu meinem Verein natürlich hingegangen. Da hängt bis heute mein Trikot, was ich von der EM den Verantwortlichen geschenkt habe, hängt oben im Sportheim drin. Also ich glaube, eine mega Wertschätzung und irgendwie schön, immer noch die Verbindung zu der Fortuna zu haben.
Dann ging's von den Sportfreunden Siegen relativ zügig zu Bayer Leverkusen. Du hast es schon angesprochen. Wichtig aber ist ja in der Zeit, dass du in Leverkusen dann auch Junioren-Nationalspielerin wurdest. Wir haben eben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was das mit dir gemacht hat. Bestimmt ein ganz, ganz besonderer Moment. Und erst recht ja auch im Vergleich zu dann normalen Schülerinnen und Schülern, die vielleicht in deiner Klasse sind, ganz was Besonderes. Dann bist du da als Spitzensportlerin immer mal wieder auf Ausflügen, machst Auslandsreisen, reist zu so einer Europameisterschaft in ein ganz anderes Land. Wie war das dann so, zurück in den Alltag zu kommen? Wirst du dann schon begutachtet? Ach, guck mal, die war jetzt wieder eine Woche weg wegen, die ist jetzt einfach Europameisterin geworden. Macht das was mit einer jungen Schülerin?
Ja, ich glaube auch dadurch, dass ich für die zwei letzten Schuljahre dazu gekommen bin, hatten natürlich auch viel schon alle ihre Freundeskreise. Und man war auch irgendwo einfach nur die neue Sportlerin, die dazugekommen ist, womit ich aber völlig fein war, weil ich wusste, wofür ich da bin. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wenn man dann auf eine staatliche Schule geht, dass es trotzdem eine Sportschule oder eine Eliteschule des Sports ist, so schimpft es sich, glaube ich, bis heute, dass ja drauf geachtet wird, dass man auch die Möglichkeiten dazu hat. Ich glaube, bei einer Europameisterschaft fehlt man mal mindestens 2 Wochen am Stück in der Schule. Dass dort auch Verantwortlichen sind, die dich dann auffangen, wenn du halt wiederkommst, die mit dir den versäumten Schulunterricht aufholen. Und das hat da wirklich gut funktioniert. Und deswegen habe ich dann auch doch erfolgreich mein Abitur da abgeschlossen noch.
Wie schwer fällt das dann, so Stoff nachzuholen, eigenständig, autodidaktisch schon mal zu lernen in dem Alter?
Ja, also
du hast es einfach nicht gemacht.
Doch, ich hab's gemacht. Ich war jetzt vielleicht nicht die fleißigste, aber mir war schon bewusst, was ich tun muss dafür. Es kam auch das eine oder andere Mal vor, dass ich wirklich Klausuren dann vor Ort im Ausland schreiben musste, damit ich sie nicht danach schreibe. Wir hatten dann auch immer vom DFB 2 Lehrer mit für alle Schwerpunkte, für alle Fächer, die dann mit dir auch vor Ort gelernt haben. Also wir hatten auch bei den Junioren Lehrgängen dann immer Unterricht am Tag, ich glaube um die 2 Stunden, wo man eigentlich probiert hat, viel schon aufzufangen, damit nicht zu viel nach den Lehrgängen auf einen zukommt.
Was hast du dann sonst so getrieben, wenn du sagst, da gab es schon vorgefertigte Freundeskreise in der Schule? Wie hast du dann deine Abende verbracht, wenn es mal nicht um Fußball ging und wenn du mal nicht lernen musstest? Womit hast du dir gern die Zeit vertrieben?
Wir haben tatsächlich zu Leverkusen-Zeiten, dadurch, dass halt auch viele junge Spielerinnen dabei waren und es auch zu dem Zeitpunkt noch nicht 100% professionell war, was auch Gehälter angeht, haben wir immer zu dem Zeitpunkt noch abends trainiert. Das heißt, ich war auf einer Langtagsschule, das heißt bis meistens 16 Uhr unter der Woche dann Schule gehabt und danach ins Training und dann abends 20, 30, 21 Uhr doch ziemlich müde und kaputt ins Bett gefallen. Also da war wenig mit Freizeitbeschäftigung.
Durchgetakteter Tag in jungen Jahren. Dann wollen wir mal zu deiner nächsten Station gehen. Du hast dann glücklicherweise Bayern 04 verlassen und bist dann 2020 zu Turbine Potsdam gewechselt. So wie ich das wahrgenommen habe, korrigier mich, war das schon damals einer der besten Vereine in Deutschland. Für dich auch nochmal ein rasanter Aufstieg, würde ich sagen, von den Sportfreunden Siegen zu Leverkusen, wo du ja auch dein Bundesliga-Debüt gefeiert hast, aber dann direkt nochmal so in die Belle Etage des deutschen Fußballs zu wechseln. Nochmal mehr Kribbeln als vielleicht bei den vorherigen beiden Wechseln?
Ja, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich gewechselt bin, war Turbine Potsdam wirklich ein sehr ambitionierter Verein. Und ich hatte dann auch das Gefühl, dass ich nach den 3 Jahren in Leverkusen, die fußballerisch sehr erfolgreich für mich waren, sowohl in der 2. Liga als auch die 2 Jahre in der 1. Liga, wo ich sehr, sehr viel Spielzeit sammeln konnte, war es, glaube ich, der richtige Schritt, zu Potsdam zu gehen. Ich hatte auch extrem das Verlangen oder das Gefühl, dass ich wirklich mal raus will und auch vielleicht auch mal ein bisschen weiter weg möchte, weil auch das Internat ja in Kaisau war keine 100 Kilometer entfernt. Leverkusen ist keine 100 Kilometer von der Heimat entfernt. Hatte ich einfach das Gefühl, dass ich das machen möchte. Dann war es ja weniger sportlich erfolgreich leider.
Auch da müssen wir natürlich leider drüber sprechen. Es war geprägt von sehr, sehr viel Verletzungspech. Du hast dann überwiegend oder eigentlich nur in der U20 gespielt, um dich immer wieder ranzukämpfen nach verschiedenen wirklich schwerwiegenden Verletzungen. Als Junioren-Nationalspielerinnen und einem der besten Clubs des Landes, blickst du da heute noch manchmal drauf zurück und denkst, ja, ohne das Verletzungspech wäre noch echt so viel mehr drinnen gewesen?
Ich mag es gar nicht so gerne machen, weil es ja was ist, was man selber nicht beeinflussen kann. Und mir Gedanken oder mich über irgendwelche Dinge zu ärgern, die ich selber nicht beeinflussen kann, halte ich nicht viel von, weil mich es dann doch eher traurig macht wahrscheinlich auch. Ich glaube, man muss sagen, in Potsdam, ich bin dahin gewechselt, habe die Sommervorbereitung mit der ersten Mannschaft gemacht. Wir waren im Trainingslager in Österreich und dann sind meine Knieschmerzen, die ich auch schon zu Ende oder Ende der Zeit in Leverkusen hatte, stärker geworden, sodass ich gar nicht mehr ohne Schmerzen gehen konnte. Bin dann mit meinem linken Knie ins MRT gegangen, habe die Diagnose Knorpelschaden dritten Grades bekommen. Den holt man sich halt auch über einen gewissen Zeitraum. Ich habe viele Monate auch noch in Leverkusen mit Tapes trainiert und gespielt, weil ich ja eine Spielerin bin, die, da muss viel passieren, dass ich wegen Schmerzen nicht trainiere, was im Nachhinein wahrscheinlich der größte Fehler in meinem Leben bis jetzt war. Wurde dann operiert, dann wurde bei der OP festgestellt, dass ich mir meinen Außenmeniskus komplett ausgerissen habe, beziehungsweise hing der noch zu ein Viertel an meinem Knie dran, an meinem Knochen dran. Wenn das komplett abgewiesen wäre, wäre meine Karriere komplett vorbei gewesen. Also nochmal Glück gehabt. Wurde dann operiert und 7 Monate später wollte ich wieder anfangen, laufen zu gehen. Und dann hatte ich Schmerzen in meinem rechten Knie, einen identischen Schmerz. War dann wieder im MRT direkt nach den 7 Monaten und habe am rechten Knie dieselbe Diagnose bekommen mit Knorpelschaden 3., 4. Grades. Wurde dann wieder operiert. Und der Knorpel war so beschädigt, dass ich sogar eine Knorpelzüchtung bekommen musste. Das heißt nochmal eine zweite OP. Das heißt, alles einmal kurz zusammengefasst, war ich die 2 Jahre in Potsdam, wurde 3-mal operiert, war insgesamt 21 Monate raus, bis ich überhaupt wieder laufen gehen durfte. Und habe dann tatsächlich auch nur die 2 Spiele für die U20, die Aufstiegsspiele mitgespielt. Und das war es dann auch in den 2 Jahren Turbine Potsdam. Also der Wikipedia-Eintrag mit 0 Spiele, 0 Tore ist leider absolut richtig.
Neben den Schmerzen, die du dann wahrscheinlich an deinem Körper, vor allen Dingen in deinen Knien hattest, ist ja oft so dann der seelische Schmerz vielleicht der noch schlimmere, dass du eben nicht deiner Leidenschaft nachgehen kannst, nicht deinem Hobby. Da ist, geht man sicherlich auch mal durch Täler, durch eins oder mehrere. Jeder, der diesen Sport liebt, wird das kennen. Wie hast du es empfunden? Gab es da irgendwie Momente, die extrem emotional waren, wo du extrem traurig warst? Was waren vielleicht die ersten Höhen? Kannst du uns da mal mit reinnehmen?
Ich kann mich noch an einen sehr emotionalen Moment erinnern, der vor den ganzen OPs war. Da waren meine Mama und meine Schwester zu Besuch in Potsdam im Sommer, weil ich ja auch dann Geburtstag hatte. Und wir sind an der Havel spazieren gegangen und irgendwann bin ich stehen geblieben und habe zu meiner Mom gesagt, dass ich nicht mehr weitergehen möchte, weil ich so Schmerzen in meinem Knie hatte. Und das mit, zu dem Zeitpunkt war ich 20, zu äußern, war schon sehr heftig und hat mir auch gezeigt, dass es einfach so nicht weitergeht. Ich glaube, deswegen waren die Operationen und die ganze Zeit, die dann kam, relativ emotionslos. Beziehungsweise hatte ich nicht so viele Rückschläge oder so viele Täler, weil ich wusste, dass es mit den Schmerzen wollte ich das so nicht weitermachen. Und mir eigentlich ja gar keine andere Option blieb, als durch diese Reha-Zeit zu gehen. Und dann kam der eine Schicksalsschlag nach dem anderen. Aber ich wusste, dass wenn ich wieder Fußball spiele, hoffentlich schmerzfrei. Und das hat mich, glaube ich, dann immer positiv und optimistisch die ganze Zeit da durchgeführt. Die einzigen Rückschläge, die man vielleicht dann noch mal hatte, war, als ich dann meine Zeit auf den Krücken hatte, ich hatte in den 2 Jahren insgesamt, war ich 6 Monate auf Krücken unterwegs, wenn man alle Zeiten nach der OP zusammenrechnet. Und wenn man dann an einem Punkt ist, wo man in dem jungen Alter morgens aufwacht und dann auch schon mal um 9 oder um 10 Uhr aufgewacht ist und aufsteht und sich fragt, wofür man jetzt aufsteht, weil ich in dem ersten Jahr noch mein Studium noch nicht hatte, dann wird es schon sehr schwierig und da hatte ich wirklich ein paar Tiefpunkte dabei.
Das heißt, dein Antrieb war aber, wenn du fragst, wofür mache ich das eigentlich, war es immer, irgendwann wieder die Schuhe zu schnüren und den Rasen zu betreten?
Ja, ich glaube, ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, wann es passiert, wie es passiert. Ich wusste einfach, dass es so mit den Schmerzen, die ich vor den Operationen hatte, nicht weitergeht. Und ich glaube, der Gedanke daran, hoffentlich irgendwann wieder schmerzfrei den Platz betreten zu können, hat mich die ganze Zeit dran gehalten.
Außerhalb vom Fußball hat dich das dann auch geprägt, den Horizont zu erweitern, zu denken, okay, vielleicht ist der Weg A mit nur Profifußball gar nicht so der eine, zumal man ja auch sagen muss, dass eine Profilaufbahn zeitlich begrenzt ist aufgrund des Alters, da muss man dann eh nochmal sich orientieren. Waren das auch schon die ersten Momente, wo du überlegt hast, okay, wie geht's eigentlich, was ist mein anderes Standbein?
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mir da eigentlich immer schon viele Gedanken drum gemacht. Als ich mein Abitur in Leverkusen abgeschlossen habe, 2019, war für mich klar, dass ich da nach einem Jahr mal wirklich nur den Fokus aufs Fußballspielen legen möchte, auch mal dann raus aus der Doppelbelastung, die einen doch viel abverlangt hat. War ja dann noch das Jahr in Leverkusen. Und dann wollte ich mich bei Turbine Potsdam, ich wollte immer zur Polizei. Das war für mich auch die ganze Schullaufbahn klar. Hab dann aber leider da auch einen Strich durch die Rechnung bekommen, weil ich Neurodermitis habe. Nicht mal sehr ausgeprägt, aber das ein Ausschlusskriterium ist. Ja, und dann stand man wirklich wieder bei Null da. Und hat sich dann die Gedanken gemacht, habe mich dann aber auch nicht stressen lassen und habe dann durch meine Verletzungen mich dazu entschieden, ein Studium in Gesundheitspsychologie anzufangen, was sehr viel auf den präventiven Bereich abzielt, weil ich glaube, dass da einfach auch viel Potenzial ist, vor allem im Frauenfußball zu dem Zeitpunkt, weil ich gemerkt habe, dass man noch nicht so breit aufgestellt ist, was auch die sportpsychologische Betreuung angeht.
Zu sagen, man ist am Ende, ist wahrscheinlich nie der Fall. Allein wenn du jetzt den Herrenfußball vergleichst. Es gibt Videos vor, ich weiß nicht, das war wahrscheinlich in den 80ern, wo Diego Maradona sich warm macht und einfach nur den Ball so hoch hält wie so ein Zirkusdompteur. Ich weiß, ob du das schon mal gesehen hast. Bis hin zu dann irgendwann zu sagen, okay, es gibt auch ein Thema Ernährung. Oder jetzt, wenn ich sehe, was an Auswärtsspielen mitgebracht wird, an so Black Rolls zum Faszienrollen und wie viel mehr auch im athletischen Bereich gearbeitet wird. Dann gibt's sowas wie Yoga, wie gesagt, auch da immer ein Koch dabei. Also es ist sehr, sehr viel komplexer geworden. Auch natürlich das Mentale, das Psychische wird extrem beleuchtet. Würdest du sagen, da ist mittlerweile der Frauenfußball auch schon auf dem Level der Herren? Müsst ihr da noch aufholen? Seid ihr vielleicht in gewissen Dingen sogar schon voraus?
Ich glaube, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich meine, ich kann jetzt vor allem die letzten 2 Jahre betrachtet natürlich auch nur vom FC sprechen. Wie gesagt, der eine Punkt, den ich ja schon auch am Anfang genannt habe, haben wir, glaube ich, wirklich einen guten Schritt mit dem Sportinternat gemacht, dass wir da jetzt auch Plätze für Spielerinnen haben, weil es einfach ein extrem wichtiger Punkt ist. Und ich glaube, alles andere, Ernährung ist auch am Kommen. Ich glaube, da haben wir noch viel Potenzial im Frauenfußball. Aber man sieht in allen Belangen, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass man da Schritt für Schritt in die richtige Richtung geht.
Ich finde auch ein sehr schöner Schritt, der hier getätigt wurde, ist ja, dass wir eine große Athletikhalle am Geisburgheim errichtet haben mit allen möglichen Fitnessgeräten, aber auch Möglichkeiten für so, wie nennt sich das nochmal, für so neuroathletische Geschichten und so weiter. Und das Besondere ist ja, dass diese Athletikhalle für alle Bereiche ist. Das heißt, Herren, Damen und Jugend kommt da zusammen. Wie hast du das erlebt, dass man sagt, okay, hier im Verein, da werden alle zusammen in einen Raum geschickt? Das ist, glaube ich, ungewöhnlich, oder?
Ja, hört man auch immer wieder von Spielerinnen, die da neu zukommen. Das ist auch gerade, dass wir den Kontakt mit den Männern haben. Und kenne ich auch noch von einer ehemaligen Station in meiner Karriere, dass das nicht überall der Normalfall ist. Ich finde es schön, dass es hier so ist. Ich glaube, das spricht einfach für das familiäre Umfeld, das wir haben. Und die Halle lässt keine Wünsche offen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Aushängeschild auch für den FC, die neue Halle. Und dann kommt natürlich auch hinzu, vielleicht auch nochmal auf uns Frauen bezogen, weil wir eben drüber gesprochen haben, mit unserem festangestellten Athletiktrainer, den wir seit der neuen Saison haben, auch ein super wichtiger Schritt und ein wichtiger Aspekt im Sport immer mehr. Sportpsychologisch sind wir auch gut aufgestellt. Ich glaube, rundum ist das ein sehr gutes Paket bis jetzt.
Jetzt sind wir auch schon mittendrin thematisch beim 1. FC Köln. Dann wollen wir jetzt auch nochmal offiziell in der Laufbahn da einsteigen. Seit dem 1. Juli 2022 bist du jetzt beim hoffentlich wichtigsten und schönsten Part deiner Karriere angelangt. Dein Wechsel hierhin, so als gerade Außenstehender, als Fan, will man ja wissen, wie funktioniert sowas eigentlich? Wie wechselt Lena Übach zum 1. FC Köln? Hol uns in die ganze Story. Wie funktioniert das? Wer dich kontaktiert? Wurdest du angerufen? Kriegt man da eine Brieftaube zugeschickt? Wie kam der 1. FC Köln zu dir? Wie bist du zum 1. FC Köln gekommen?
Ich war nach den 2 Jahren in Potsdam an einem Punkt, beziehungsweise habe ich bei mir selber natürlich das Verlangen gespürt, dass ich wieder zurück Richtung Heimat wollte, weil ich auch nicht wusste, was mich erwartet. Deswegen war mir alles erstmal egal, was irgendwelchen finanziellen Bedingungen angeht, was Rahmenbedingungen angeht, sondern ich wusste, ich möchte zurück in den Westen, ich möchte zurück zur Familie. Und dann gibt's ja den ein oder anderen Verein doch im Umkreis. Da liegen wir mit Freudenberg ganz gut. Und dann kam irgendwo natürlich auch ein Stück weit ein überraschender Anruf beim 1. FC Köln. Ich war mit dem damaligen Trainer Sascha Klaas. Waren wir auch schon davor die Jahre mal in Kontakt, auch wo ich noch in Leverkusen gespielt habe. Der zum Glück oder auch, wo ich sehr dankbar für bin, das Vertrauen in mich hatte und mir trotzdem nach den 2 Jahren Verletzungszeit das Potenzial gesehen hat und ich dadurch die Chance bekommen habe und dann einen Anruf bekommen habe. Und dann ging tatsächlich alles ganz schnell. Zu den 3 Jahren, wo ich in Leverkusen war, hätte ich mir den Wechsel zum FC nicht vorstellen können, weil ich das immer sehr gefühlt habe, auch die Derbys immer sehr gefühlt habe. Aber mit den 2 Jahren Abstand dann in Potsdam war ich super begeistert von dem Konzept hier und ja, hatte mega Lust und viel Vorfreude darauf, den Verein kennenzulernen.
Du hast zuletzt einen Instagram-Post abgesetzt, wo du drunter geschrieben hast, einen sehr langen und emotionalen Text. Ein Satz davon war: Der FC hat mich zum ersten Mal aussprechen lassen, dass ich Fan von einem Club bin. Gerade selber gesagt, du hast das Derby gefühlt, das heißt, du warst auch mal auf der Seite des Kontrahenten. Warum ist jetzt der FC doch dein Verein geworden?
Ist schwierig zu beschreiben. Es ging auch alles extrem schnell. Egal, wie ich die Derbys vielleicht damals auch gefühlt habe, habe ich nie ausgesprochen, dass ich Fan von dem Verein bin. Und als ich hier beim FC angekommen bin, hat es mich wirklich schnell gepackt. Man spricht ja auch immer von dem Gefühl, was der FC einem verleiht.
Ja, genau.
Das überlasse ich dir.
Das kriegen wir schon noch hin mit dem Coach.
Ja, das kam einfach komplett, das hat mich komplett erwischt. Ich wusste sehr schnell auch, dass ich über die 2 Jahre hinaus hier beim FC bleiben möchte. Mir war auch irgendwann zum Saisonwechsel klar, dass ich auch bei keinem anderen Verein mehr unterschreiben möchte. Das war, glaube ich, in dem jungen Alter ist das schon einmalig auch vielleicht oder sehr, sehr selten.
Klammer auf, du bist erst 23 Jahre jung, Klammer zu.
Aber deswegen, es hat mich komplett gepackt. Meine Mitspielerinnen haben mich auch oft für verrückt erklärt. Es packt zwar alle irgendwie und die sagen dann auch, ja, man kann den FC ja mögen, aber das, was du da, Lena, fühlst, ist ganz bescheuert. aber ich bin einfach mega happy. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Meine Familie zu Hause ist Gladbach-Fan. Dann habe ich in Leverkusen gespielt. Jetzt bin ich beim FC und spreche aus, dass ich FC-Fan bin. Wie und warum? Schwierig zu beschreiben, aber ich bin's.
So, jetzt sind wir ja mitten in der Familie. Deine Schwester hat in einem Video gesagt, dass der 1. FC Köln, bei dem du jetzt bist, sie hat quasi dein Trikot vor sich. Das ist der geilste Verein, die geilste Stadt. Hast du sie angesteckt oder andersrum?
Nee, ich habe sie angesteckt, dadurch, dass ich dann beim FC angefangen habe und meine Schwester auch bei den Spielen war, die Hymne gehört hat, das alles live miterlebt hat. Dann kam natürlich auch dazu, dass sie seit letztem Sommer an der Spoho angefangen hat, auf Lehramt zu studieren. Und dann hat sie die Stadt natürlich auch gepackt und die Kombination aus Spoho und FC und allem drum und dran, ist irgendwie ein schönes Gefühl, dass die kleine Schwester bei all den Stationen, die man hatte, beim FC-Trikot von der geilsten Station spricht, bestätigt auch alles sehr.
Gibt's da jetzt schon innerfamiliäre Kriege, wenn du in der Heimat bist, dass es da so viele verschiedene Vereine aufeinandertreffen?
Nee, also viele aus meiner Familie sind doch auch oft in Gladbach unterwegs, auch bei den Spielen. Mein Papa, den würde ich gar nicht mal richtig noch als Fan beschreiben, vielleicht als Sympathisant, aber den FC-Schal hat er trotzdem hochgehalten, wenn die Hymne lief. Zu Hochzeiten lang dann auch FC Fahne, Gladbach und Leverkusen Fahne im Auto, weil da selten ausgeräumt wurde. Und das Sky-Abo wurde auch zwischendurch gekündigt, weil die Preise zu hoch gegangen sind. Und dann ist er lieber zum Frauenfußball natürlich vor Ort gekommen. Deswegen alles gut. Und ich glaube, jeder zu Hause ist sehr happy damit, dass ich hier beim FC gelandet bin.
Man merkt, dass der 1. FC Köln dein Herzensverein geworden ist. Wenn du eine Situation beschreiben müsstest, jetzt kommt ein Außenstehender, du hast genau eine Situation, in der du erklären musst, wieso ist der 1. FC Köln dieser eine besondere Verein? Woran musst du da denken? Wann hat dich der FC infiziert?
Ach, schwierig. Ich habe, glaube ich, gar nicht diesen einen Moment. Es waren ganz viele Momente. Ich weiß, dass es super schnell ging, dass es einfach passiert ist. Ich meine, Gefühle kann man ja oft auch nicht beschreiben, warum irgendwas passiert. Ich glaube, was auch viel mit reingespielt ist, dass ich zu der Zeit, wo ich in Potsdam war oder wenn ich auch bei den U-Nationalmannschaften unterwegs war und mich jemand gefragt hat, wo ich herkomme, war es halt immer in der Nähe von Köln. Ich meine, hier für die Kölner ist Freuenberg und 80 Kilometer entfernt wahrscheinlich nicht mal mehr der Umkreis. Aber es war damals immer Köln, obwohl auch Dortmund eine Stunde entfernt war. Frankfurt ist eine Stunde 20 entfernt. Aber es war immer, dass man aus der Nähe aus Köln kommt. Deswegen war es irgendwo doch immer auch schon ein Stück weit Heimat. Ja, und dass man dann für die Stadt und den Verein spielen durfte, ja, das ist halt passiert. Beschreibt man Gefühle.
Dann möchte ich dem nichts hinzufügen. Das ist eigentlich das Beste. Aber wir bleiben bei einer kleinen Tradition hier in unserem Podcast, denn du wirst die Regel kennen, unser letzter Gast stellt dem aktuellen, sprich dir, eine Frage. Und als letztes war unser Allstar, unsere FC-Legende Tony Woodcock zu Gast, der dir extra aus London eine Frage eingereicht hat.
Hi Lena, Tony Woodcock hier, ehemaliger SFC Köln-Spieler, Fußballspieler. Eigentlich für viele Jahre, ja, bevor du geboren warst wahrscheinlich. Ja. Ich hoffe, du hast viel Spaß am FC-Podcast. Du bist in richtige gute Hände mit Niklas, er ist ein richtiger Profi. Ich habe eine Frage für dich. Köln ist meine zweite Heimat. Was findest du gut? Die Stadt, die Leute und besonders SFC Köln, seine Fußballmannschaft. Ein Fußballverein eigentlich. Viel Spaß heute und bis nächstes Mal. Tschüss.
Hallo Toni, vielen Dank für die nette Frage und die netten Worte. Ja, ich glaube, wie auch eben schon die ganze Zeit gesagt, das ist, glaube ich, das Gesamtpaket, was mich einfach packt. Das ist ja die Konstellation aus Verein, aus Stadt, aus Fans, die einen hier packt. Ich mag das familiäre Umfeld hier. Und wenn es nur der Weg vom Franz-Krämer-Stadion rüber in die Physio war, wo ich das ein oder andere Mal ja aufgetaucht bin, dass man jeden Mitarbeiter grüßt, obwohl man vielleicht nicht mal den Namen oder die Funktion kennt, aber man grüßt sich, weil man sich doch öfter mal über den Weg läuft. Und das ist, glaube ich, in ja, einem Verein schon wirklich einmalig und ist einfach ein schönes Gefühl, weil man auch vor allem als Spielerin hier eine hohe Wertschätzung im Verein hat.
Kommen wir langsam zu deinem Karriereende, das dann Ende vergangener Saison eingeläutet wurde. Es fühlt sich immer noch recht frisch an für mich, für dich auch?
Ja, ich glaube, dadurch, dass es zu einer Ende der Saison ist oder zum Ende der Saison ist, sind immer, glaube ich, alle Spielerinnen froh, wenn die Pause da ist. Auch alle Funktionäre, alle drum und dran, alle mal durchatmen, Urlaub abschalten, mal andere Gesichter sehen. Ich glaube, den Punkt hatte ich bis jetzt in jeder Saison. Ist, glaube ich, auch normal. Ich glaube, deswegen kommt die Emotion vielleicht auch dann wieder, wenn man wieder bereit war, wieder an den Ball zu gehen mit der Mannschaft.
Das heißt, wenn dann am 5. Juli der Ball wieder erstmalig rollt für die Saison 2024-2025, dann wird es für dich auch nochmal ein emotionaler Tag?
Ja, ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht habe ich auch gar keine Zeit, emotional zu werden. Vielleicht habe ich auch gar keine Zeit, einen Blick aufs Training zu werfen, weil ich mit anderen Dingen beschäftigt bin, die vielleicht auch direkt nicht direkt was mit dem Fußball zu tun haben. Deswegen, ich lasse alles auf mich zukommen und dann werde ich sehen, ob die Emotion nochmal kommt.
Ich glaube, du hast oder hast in der Mannschaft auch ein sehr gutes Standing. Ich hatte ja die Ehre, das Vergnügen, in dein Abschiedsvideo reinzuschauen. Denn ganz viele aus dem aktuellen Kader, aber auch viele Weggefährtinnen und Gefährten haben dir ganz, ganz viele nette Grußworte in einem langen Video geschickt. Und auffällig oft sind folgende zwei Worte darin vorgekommen. Das waren blöde Sprüche und das waren Grätschen.
Die Grätsche.
Ist das Lena Übach in a nutshell?
Ja, ich glaube, blöde Sprüche, ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch im
ganz diplomatisch
im Training immer gemerkt, dass ich dadurch, dass ich so ein positiver und optimistischer Mensch bin, bin ich wirklich jedes Training. Ich glaube, das wird mir am meisten fehlen. Ich habe ja auch in den ein oder anderen Podcast-Folgen schon gehört, die Kabine. Dies ist bei mir tatsächlich gar nicht, sondern eher der Weg zum Training hin, weil ich gemerkt habe, egal wie viel negative Dinge um einen herum passieren, egal ob im privaten Leben, egal ob im Training mal davor schlecht war, egal ob man mit irgendwas vielleicht unzufrieden ist, ich habe mich jeden Tag auf diesem Weg zum Platz mit deinen Mitspielern, mit deinen Freundinnen extrem gefreut Wie es manchmal vielleicht danach war oder währenddessen war, war immer völlig egal, sondern einfach diesen Weg dahin zu gehen und zu wissen, man darf jetzt das tun, was man am meisten liebt, mit Freundinnen zusammen, war immer was ganz Großes für mich. Deswegen ist es mir auch immer super einfach, gefallen auf dem Platz für blöde Sprüche. Ich würde es vielleicht eher als auflockernde Sprüche bezeichnen. Dass mir einfach mal wichtig war, dass ich gute Stimmung in die Mannschaft reinbringe, auf den Platz bringe, dass wir es alle wertschätzen, was wir da tun.
In die Mannschaftskabine schauen wir jetzt jeden Moment auch nochmal mit unserem kleinen, mit unserer kleinen Rubrik, dem Kabinengeflüster. Aber wo du es gerade so schön angesprochen hast, gerade diese Freundschaft, die wirklich, finde ich, nicht unbedingt gewöhnlich ist im Fußball, die schien in eurer Mannschaft dieses Jahr oder vergangene Saison wirklich außerordentlich zu sein. Also als Außenstehender habe ich extrem viele Mannschaftsabende von euch mitbekommen mit Fotos. Es wurden immer wieder auch dann in den Beschreibungen der Bilder auf Instagram wurde immer von Freundinnen gesprochen. Auch dieses Abschiedsvideo, was ich gerade angesprochen habe, zeigt, dass da wirklich mehr als ein Teamgeist war. Was hat diese Saison so besonders gemacht, dass ihr als Mannschaft zusammengerückt seid und wie man so schön sagt, 11 Freunde sollt ihr sein, 11 Freundinnen beziehungsweise dann 23, 24, 25 wirklich gute Freundinnen geworden seid? Was war so das Geheimnis?
Ich glaube, dafür gibt's auch gar kein Geheimnis. Ich glaube, es hat einfach mega, spricht man heute vielleicht von gematcht? Es hat einfach funktioniert. Spürbar anders trifft es vielleicht auch extrem gut. Einmalig trifft es gut, weil ich hatte das bei keiner Station, in keiner Saison so eine Mannschaft. Und das haben auch alle so gesehen. Und die ganzen Teamabende, und wir hatten wirklich, wirklich viele, waren teilweise auch super spontan. Da wurde teilweise vielleicht auch an dem Tag was reingeschrieben. Und trotzdem waren wir mit über 20 nachher zusammen. Wir haben Keramik bemalt, wir haben alles Mögliche gemacht. Wir hatten richtig gute Zeit, eine richtig gute Saison. Und ich glaube, das ist auch das, was einem vielleicht dann wehtut.
Keramik bemalen vorm Teamgeist.
Ja, es war eine coole Aktion. Wir waren, glaube ich, mit 17, 18 Schülerinnen da. Ich habe mir meinen Abschiedsteller gemalt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass die Saison oder ja, es meine letzte Saison ist und habe mir dann von allen Spielerinnen, die mit waren, mit der Farbe nochmal ihren Fingerabdruck auf meinen Teller setzen lassen. Also ganz kitschig, aber ein ganz schönes Erinnerungsstück jetzt in meinem Schrank.
Wann war das? Wann hast du die Entscheidung getroffen, dass das deine letzte aktive Saison wird im Profibereich?
Ich hatte Anfang des Jahres mit Nicole Bender-Rumler mein erstes Gespräch und eigentlich mein einziges Gespräch richtig. Und Nicole hat mir dann ja die Option und die Möglichkeit aufgezeigt, wie es ab Sommer für mich weitergehen kann. Und dann war es auch überhaupt gar keine Entscheidung mehr, die ich getroffen habe, weil ich so überzeugt davon war und absolut begeistert war, dankbar war für die Chance. Und wusste, dass dann eigentlich das Anfang des Jahres, dass es meine letzten Monate sind. Und durch die Verletzung, die ich dann ja auch nochmal hatte, ich war zu dem Zeitpunkt, wo das Gespräch stattgefunden hat, hatte ich mein Innenband am Ellenbogen gerissen, war ja auch 6 Wochen wieder komplett raus aus dem Training, war dann wieder kurz im Training und habe mir im ersten Training ohne Tape am Arm Muskelfaserriss in den Adduktoren geholt, war dann wieder raus bis ja zum Endspurt der Saison. Deswegen auch viel Bestätigung tatsächlich bekommen, dass man gar nicht drüber nachgedacht hat, ob das der richtige Weg ist. Deswegen.
Kleiner Funfact, wenn das bei Wikipedia stimmt, hast du genauso viele Partien für den ersten FC Köln absolviert wie deine Rücknummer, nämlich 27 Spiele, vielleicht Schicksal.
Was möchte man mehr?
Ja, so, vielleicht ein paar mehr
Klasse
Spiele.
Klasse Quote.
Ja. Was waren die Optionen oder was ist die Option, für die du dich entschieden hast, wenn du uns damit reinholen möchtest? Wie geht's weiter?
Ich darf ein Trainee-Programm hier beim 1. FC Köln starten. Ich darf den ganzen Verein von A bis Z mit all seinen Mitarbeitern, mit all seinen Abteilungen kennenlernen, was mich super freut, weil es mich auch sehr interessiert, wie so ein Verein aufgestellt ist. Auch, wie ich eben erwähnt habe, ich habe immer alle nett gegrüßt und wurde nett zurückgegrüßt und dass ich jetzt auch wirklich alle mal beim Namen kennenlernen darf und auch kennenlernen darf, was ja in welchen Funktionen sie stecken und wie deren Arbeitsalltag aussieht, freue ich mich extrem drauf, bin sehr dankbar für die Chance.
Gibt's schon ein Datum? Darfst du uns das hier mitteilen, ganz offiziell?
Ja, ich starte am 1.7., was mich tatsächlich auch sehr glücklich macht in meinem inneren Monk ist, dass es dieses Jahr ein Montag ist. Das ist ein kleiner Tick, aber ich freue mich sehr, dass ich mein Arbeitsleben an dem 1.7. an einem Montag starten werde.
Da muss ich jetzt kurz reingehen. Was hast du noch für Ticks? Bist du auch, musst du dreimal klopfen, bevor du den Lichtschalter umlegst, oder musst du die Bettdecke einmal umdrehen, bevor es ins Bett geht?
Nee, also ich, die typischen Ticks, dass alles immer sehr gerade sein muss, habe ich schon. Und dann sind es so Kleinigkeiten, über die ich mich dann doch sehr freuen kann.
Bist du sehr ordentlich zu Hause?
Ja, ich schaff's tatsächlich auch sehr schnell, Chaos zu schaffen, aber ich beseitige es dann auch immer schnell.
Können wir denn dann davon ausgehen, ich hatte ja in der Startelf mal die Frage gestellt, geschmeidiger Bürotischstuhl bzw. Schreibtischstuhl oder dann doch der Kunstrasen bzw. der Rasenplatz. Dein Schreibtisch, wird da die Clean Desk Policy gefahren oder können sich da auch mal die Akten stapeln an der Seite?
Wie Clean Desk hast du gesagt?
Clean Desk, ja, das ist genau. Neudeutsch, Büro. Ja.
Das wird definitiv verordentlich sein, ne?
Okay. Sonst irgendwelche Deko-Elemente, auf die wir uns freuen dürfen? Welches Foto wird auf deinem Platz stehen?
Vielleicht eins von der Mannschaft.
Das spricht wirklich für Freundschaft innerhalb der Mannschaft. Das bedeutet aber auch, Lena, dass wir bald für eine gewisse Zeit, kürzer oder länger, auch Kollegen sein werden. Gibt's schon eine Station, auf die du dich am meisten freust?
Ich glaube, da eine rauszupicken, ist echt extrem schwierig. Zeigt aber auch, dass mich wirklich jedes Themenfeld interessiert. Ich glaube, danach werde ich schon sagen können, welche Abteilung mir gut gefallen hat, welche vielleicht weniger interessant auch war. Ich freue mich natürlich auch auf den ganzen großen Blog, der sportspezifisch ausgelegt ist, wo ich dann auch wieder vielleicht näher ans Fußballgeschehen rankomme beziehungsweise werde. Aber ich bin da sehr offen und freue mich sehr, alles kennenzulernen.
Die wichtige Frage ist jetzt, auch da wieder komme ich zum Abschiedsvideo, was ich gesehen habe. Da sagte einer deiner Verwandten, ich weiß nicht genau wer, dass du ja jetzt dann mehr Zeit haben wirst. Wirst du mehr Zeit haben oder nicht?
Ich habe es auch letztens bei dem 5-4-3-2-1 Format erwähnt. Ich glaube, das ist ein bisschen irrtümlich. Ich glaube nicht, dass ich unbedingt mehr Zeit haben werde. Vielleicht werde ich halt anders Zeit haben, wenn es wirklich mal vielleicht an einem Wochenende ist, weil man ja im Spielbetrieb jeden Samstag und jeden Sonntag halt seine Termine hat, egal ob es dann auch die 2-Tages-Auswärtsfahrt ist oder halt an einem Samstag Training hat und Sonntag das Spiel hat. Dass man halt vielleicht den Sonntag dann doch üblicherweise auch mal frei hat und dann auch den ein oder anderen Familiengeburtstag wieder öfter miterlebt.
Trotzdem wird auch der Sport nicht zu kurz kommen. Deine Station als Trainerin wird auch beibehalten. Wie vereinbarst du das dann mit den Bürotätigkeiten? Ist das auch ein Block oder bist du da regelmäßig unter der Woche am Nachmittag? Wie stelle ich mir das vor?
Das Talente-Team ist, wie eben schon erwähnt, trainieren wir einmal die Woche. Aktuell ist es der Montag. Nachmittags 16:30, 16:45 starten wir da meistens. Was den Verantwortlichen beim FC natürlich bekannt ist, logischerweise. Deswegen wird es auch zu keinen Komplikationen geben. Und ich freue mich, dass ich mit den kleinen Kids, ich glaube, das ist ein ganz guter Ausgleich für mich wird.
Auf eine Art wirst du weiterhin die Fußballschuhe schnüren. Hast du denn, bevor wir gleich Schluss machen, noch Lust auf unsere kleine Kabinengeflüster-Rubrik?
Super gerne.
Blöde Sprüche will ich hören, ja?
Kabinengeflüster.
Wer war denn die beste Mitspielerin, die du bis jetzt bei allen Stationen hattest?
Die beste Spielerin.
Hast du Angst, dass du jemandem auf die Füße trittst?
Nö, das überhaupt nicht.
Waren die alle so schlecht, mit denen du zusammen gespielt?
Gegenspielerin kann ich leichter nennen.
Sag mal Gegenspielerin.
Ich weiß, wo ich mit Leverkusen 16 war, ich glaube, ich habe mein Debüt in Wolfsburg gefeiert. Und habe da ja noch gegen viele Knaller gespielt. Unter anderem Penelle Harder ist mir da sehr in Erinnerung geblieben. Und dann auch Spielerinnen, mit denen ich bei der UNA zusammengespielt habe. Dann wird das ja durchgehen wahrscheinlich. Clara Bühne, genau. Und Sydney Lohmann würde ich dann wohl nennen.
So, haben wir doch die Antwort. Wer ist denn so der größte Technikfreak aus der Mannschaft vergangene Saison?
Alena Bienz.
Wieso?
Ja, die hat schon eine sehr gute, ausgeprägte Technik. Kann schon viel am Ball.
Ich habe vermutet, dass die Frage falsch aufgenommen wird.
Ach so.
Technik-Freak meinte ich so. Computer, IT.
Gutes Zeichen, dass ich an den Platz gedacht habe, oder?
Sehr richtig, ja.
Gut. Denke ich auch.
Und das Fußball nicht, fließt durch deine Adern.
Das ist Alena nicht die Antwort.
boah.
Also an den Mannschaftsabenden, da haben wir uns, ja, Brettspiele, Kartenspiele.
Oh, okay.
Wenn dann also wir haben nicht einmal, also ich glaube, das ist im Frauenfußball auch unüblicher, dass die Blazy irgendwie ausgepackt wird. Mir fällt auch keine Spielerin ein, die regelmäßig an der Blazy sitzt oder überhaupt dran sitzt. Deswegen, vielleicht beziehen wir sie doch aufs Fußballfeld.
Nein, dann andere Frage, wer ist denn die schlechteste Verliererin bei Brettspielen?
Die schlechteste Verliererin? Oh. Ja, vielleicht würde ich Laura Vogt in den Raum schmeißen. Ist ja auch ein emotionaler Mensch. Kann, glaube ich, schon echt schlecht verlieren, kann auch echt schnell böse gucken dann. Deswegen, Vogt, Grüße an dich.
Liebe Grüße. War ja auch schon hier im Podcast. Gerne mal reinhören. Wer hat den härtesten Bums? Torschuss. Ich präzisiere jetzt, ab jetzt
ja,
besser.
Okay. Also da habe ich jetzt an den Torschuss gedacht. Ich glaube, Martina Jankowska hat schon ordentlich viel dahinter.
Wer braucht in der Kabine am längsten?
Geht tatsächlich bei allen immer sehr schnell. Es sei denn, irgendwer muss mal irgendwo hin. Dann fliegen die ein oder anderen Dummsprüche. Deswegen ganz unterschiedlich. Vielleicht, wenn es irgendwo hingeht, eine Selina Degen. Manchmal in Kombination mit Jasmin Pahl.
Wer verbraucht im Monat am meisten Datenvolumen?
Laura Donhauser.
Instagram?
Trash-TV, alles Mögliche.
Bist du im Thema Trash-TV drin?
Auf gar keinen Fall. Kein Überschneidungspunkt von Laura Donhauser mir.
Trotzdem Freundin.
Trotzdem haben wir es geschafft, ja.
Bevor wir gleich zur letzten Rubrik kommen, gibt's eine kleine Überraschung für alle FC-Fans, denn unseren Podcast wird es dieses Jahr erstmalig als Live-Podcast geben. Beim Heimspiel nennt sich das Ganze. Das ist das erste Kölner Fußball-Podcast-Festival, wo wir live in der Straßenkickerbase in Köln-Mühlheim auftreten. Ich bin da und wer noch dazu kommt, werden wir im Laufe der Zeit bekannt geben. Da freuen wir uns über jeden, der vorbeischaut. Tickets gibt's jetzt schon zu kaufen auf heimspiel-tickets.de oder dann einfach direkt auf dem ersten Link in den Shownotes. Lena, bist
sehr
du dabei?
Sehr cool. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Hinter den Kulissen.
Hinter den Kulissen. Dann freue ich mich sehr. Deswegen würde ich sagen, während jetzt der nächste Jingle läuft, einfach schon mal heimspiel-tickets.de aufrufen und dann das Ticket sichern für den 10.10.
90 plus 3. Die Nachspielzeit.
Kommen wir zur Nachspielzeit, die drei letzten Fragen unseres Podcasts. Lena, wie sieht denn heute der Plan für den restlichen Tag noch aus? Ich glaube, wir können verraten, es ist noch nicht der 1. Juli. Das heißt, du bist im Prinzip noch in so einer Art Urlaub, Sabbatical, irgendwie sowas. Was machst du heute noch so?
Ich gehe gleich noch zu Lotta Cordis. Wir gehen Kaffee trinken, vielleicht was essen, wenn das Wetter mitspielt. Wir wollten eigentlich heute Abend zu dem Konzert von den Höhner mit den schottischen Fans, wo die FC-Hymne gesungen worden wäre. Aber es wurde ja leider abgesagt, weil heute Unwetter gemeldet ist. Deswegen mal gucken. Aber ich denke, in das eine oder andere, ja, also in das eine Restaurant werden wir heute noch gehen.
Wenn das nicht auch vom Unwetter betroffen ist. Ist ja drin, hoffe ich.
Ist drin, hoffentlich.
Klingt aber nach einem schönen Plan und Fußball gucken kann man ja auch momentan genug. Was willst du in deinem Leben noch erreichen?
Ich glaube, für mich auch erstmal kurzfristig gesehen möchte ich mich da jetzt gut reinfuchsen in das Berufsleben. Ich freue mich extrem drauf, möchte da einfach ganz viel aufsaugen, ganz viel kennenlernen, ganz viel dazulernen, um dann auch meinen langfristigen Plan detailliert aufzustellen. Was ich für mich natürlich weiß, ist, dass ich dem Sport erhalten bleiben möchte und definitiv im Sportbusiness dabei sein möchte.
Was ist für dich der erste FC Köln?
Zukunft. In allen Belangen, glaube ich. Ich glaube, Zukunft trifft es sehr gut. Ich glaube, es gibt viele Wörter, auch inzwischen mit Heimat und dass es mir viel bedeutet. Ich glaube, das hat aber jetzt jeder in dem Podcast rausgehört. Deswegen, um es mit einem Wort zu beschreiben, Zukunft, weil das wusste ich auch sehr schnell, dass ich hier bleiben möchte und dass es natürlich noch viele, viele Jahre mit dem FC und mir weitergehen soll.
Ich glaube, da spreche ich für den gesamten 1. FC Köln, wenn ich sage, wir freuen uns sehr auf die Zukunft mit dir, Lena Übach und der 1. FC Köln. Schön, dass du bei mir im Podcast warst.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ich habe zu danken. Alles Jode und einen guten Start in deinen neuen Lebensabschnitt.
Danke, wir sehen uns.
Marit Jod.
Erster FC Köln, der Podcast. überall, wo es Podcasts gibt. Mehr Infos auf fc.de.